Vielen Dank für das schöne Vorspiel. Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen zu unserer Versammlung. Wollen wir unsere Versammlung beginnen unter unserem Herrn Jesus Christus und ihn loben und preisen. Ja, wir haben zwei besondere Gäste zu begrüßen, den Albrecht und die Rosi Schwarz. Danke, dass ihr immer wieder kommt zu uns. Seid ihr fast schon in der Gemeinde drin, gell? Ja, wir freuen uns immer, wenn ihr kommt und uns den Dienst erweist. Ja, und dann haben wir noch, manche kommen aus München, die anderen ein bisschen weiter weg. Aber heute haben wir jemanden dort aus Amerika, gell? Liebe Uli, herzlich willkommen. Nimmst bitte liebe Grüße mit deinem Mann. Ich möchte am Anfang ein Wort stellen aus 1. Timotheus 1, dem Vers 5. Dort schreibt Paulus: Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe. Aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Es war Anfang dieser Woche, als wir in unserer stillen Zeit daheim darüber gesprochen haben. Und mir ist das sehr wichtig geworden. Und ich habe das ganz bewusst jetzt heute auch einfach mal sagen wollen, dieses Wort, weil Paulus da in dem Brief an Timotheus ja viele Anweisungen gibt, aber das Ziel, nämlich die Liebe, ganz nach oben stellt. Liebe aus reinem Herzen, Liebe aus gutem Gewissen und Liebe aus ungeheucheltem Glauben. Das macht deutlich, dass bei aller Lehre und aller Erkenntnis, die absolut wichtig ist, die es darzulegen gilt, die es auch zu erlernen gilt, das müssen wir uns ganz kräftig hinter die Ohren schreiben, und die es auch zu bewahren gilt, damit wir einen unerschütterlichen Glaubensgrund für einen gottverherrlichten Wandel und Dienst haben, da gibt es aber noch nebendran die Liebe. Und Paulus stellt diese Liebe als das Größere, als das Darüberstehende und das Wichtigere für die Gemeinschaft von uns Gläubigen auf. Aber wir müssen aufpassen, es ist nicht die Liebe, die wir meinen, selbst zu produzieren, sondern es ist die Liebe, die Gott uns schenkt. Und Gott ist es, der uns alles schenkt. Er schenkt uns die Erkenntnis, er schenkt uns den Glauben, er schenkt uns den Geist und auch die Liebe. Und wir haben das nicht aus uns. Es ist eine Gabe Gottes. Und deshalb brauchen wir uns auch auf nichts was einbilden oder meinen, es ist unsere eigene Leistung, weder auf unseren Glauben noch auf unsere Erkenntnis. Und so wie Paulus in Galater 5, Vers 6 spricht, denn in Christus Jesus nämlich vermag weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit etwas auszurichten, sondern allein der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. In unseren Tagen, wenn man so in die Gesellschaft reinschaut, merkt man, dass die Selbstsucht und die Lieblosigkeit auf einen Höhepunkt zustrebt, dass das immer irgendwie noch eins obendrauf, noch ein Event mehr. Und was können wir da als was Größeres zur Gemeinschaft der Heiligen beitragen, als eine von Gott geschenkte und erfüllte Liebe des Herzens? Aber wir müssen uns immer bewusst sein, dass Gott sie uns schenkt und dass sie in uns reifen kann, wenn wir ihn lassen. Und in diesem Punkt sind wir auch zur Tat aufgerufen. Prüfen wir uns täglich, ob wir diese in der Kraft des Geistes geschenkte Gabe nicht vernachlässigen, wenn wir meinen, anderes als wichtiger oder besser zu erachten. Prüfen wir uns täglich, ob wir durch unser Verhalten, unser Denken, unser Reden, unser Tun diese Gabe auch zum Leuchten bringen. Und prüfen wir uns täglich, dass wir den Weg, nämlich die so wichtige Lehre, nicht mit dem Ziel der Liebe verwechseln. Denn Erkenntnis ohne Liebe birgt die große Gefahr, in die Gesetzlichkeit abzuwandern. Und hat mit der Gnade unseres Herrn nichts, aber auch gar nichts zu tun. In der Gnade kriegen wir alles geschenkt. Wenn wir in die Gesetzlichkeit abrutschen, ist das wieder eigene Leistung. Ich glaube, es kann sich keiner davon freisprechen von uns, dass er nicht selbst immer wieder irgendwo damit konfrontiert ist und dass er sich nicht richtig verhält, dass er die Liebe, die uns Gott schenkt, nicht den Raum gewährt. Und darum wünsche ich uns als Gemeinde von ganzem Herzen, dass sich jeder Einzelne von uns täglich getrieben sieht, sich dieser Selbstprüfung zu unterziehen. Und das wünsche ich jedem Einzelnen auch. Wollen wir miteinander die Versammlung beginnen und ein Lied singen aus dem blauen Liederbuch, Lied Nummer 606, alle vier Strophen, 606. Handgaben. Zuerst die Geburtstage, besser gesagt den Geburtstag. Wir haben nächste Woche hat eine junge Dame Geburtstag, die Marie Fuchs. Sie wird 4 Jahre alt. Wir wünschen der Marie alles Liebe und Gottes Segen, dass sie auf ihrem Weg im Leben den Herrn finden will. Und dass sie ihn auch findet und dass sie sich tragen lassen kann, ihr ganzes Leben. Wir haben dann noch Grüße. Der Max will Grüße weitergeben aus der Schweiz.
Ja, das ist bekannt aus der Schweiz. Wir waren vorher, die Veronika und Matthias Herzig waren letzte Woche ein paar Tage in der Schweiz. Der Grund war hauptsächlich, einen Besuch zu machen. Einige kennen das Ehepaar Anne und Willi Thierry, 92 und 95 Jahre. Aber die Geist ist noch sehr wach. Natürlich, das Gebrechen kommt schon, aber sie sind noch sehr wach und vor allem mit unserer Gemeinde sehr verbunden. Ich will immer die Zettel, also unsere Einladungen, unsere Versammlungen, dass sie jedes Mal dafür beten, für jeden, der kommt, der auch hier in die Gemeinde dient. Und wir sollten recht liebe Grüße ausrichten, also, weil sie wirklich sehr verbunden sind. Und dann auch von einer Maria Kronen. Wer sie kennt, die ist im Rollstuhl, ihr geht es nicht so gut, die ist ja mit 78, und aber auch noch geistig war, und mit allem konnten wir wirklich beten und haben eine Freude gehabt, dass wir mit einer Gemeinschaft haben dürfen und sie mitkommen. Die Anne Pierre, die hat so schöne Gedichte gemacht, und da hat sie mir eine Person mitgegeben, wer einen der Pierre nimmt.
Danke. Hat sonst niemand Grüße auszurichten? Ja, Anne?
Von meiner Mutter soll ich Ihnen eine Grüße ausrichten.
Dankeschön. Ich glaube, jetzt können wir auf dem Weg auch wieder zurückgeben. Müssen wir alles Liebe und Gute wünschen. Ja, dann hätte ich noch ein Anliegen. Es geht um das Klavierspielen. Wir haben gestern in der Versammlung haben wir zwar festgestellt, dass die Gitarre doch manchmal ganz gut passt in der Begleitung zu Liedern, aber das Klavier von der Melodie her in der Führung natürlich was Schöneres ist. Und ja, die Waldrap bräuchte da schon immer wieder mal Unterstützung, dass wir heute in diesem Dienst da ganz ausführen können. Wer denkt, dass es machen kann, wäre toll, wenn er sich bei der Waldrap meldet, weil es heute einfach schwierig ist. Ja, wir haben eigentlich bloß zwei Klavierspieler oder Spielerinnen, ja, die Steffi und die Waldrap. Und die Steffi macht jetzt gerade Sonntagsschule, geht eben nicht. Und da wäre Verstärkung ganz toll. Also, dass man sich einfach da einmal traut. Ja, ansonsten habe ich keine Bekanntgaben mehr. Ich weiß nicht, ob es sonst noch was zu sagen gibt. Dann möchte ich hinweisen auf den nächsten, Samstag und Sonntag. Da besucht uns Johannes Ullmann. Er wird eine Obmann sein dann. Also nächsten Samstag um 18.30 Uhr. Und Mittwoch Bibelstunde, Gott, um 19.30 Uhr. Ja. Dann wollen wir miteinander beten. Ich bitte den Heinz, dass er mit uns das Gebet spricht.
Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns heute Morgen hier zusammengeführt hast, damit wir untereinander in der Gemeinschaft zusammen auf dich und dein Wort hören dürfen. Hast du Dank, dass du uns Bruder Albrecht Barth geschickt hast, der uns dein Wort ausrichten wird. Danke, dass wir dir auch all unsere Geschwister angesehen dürfen, die heute nicht unter uns sein können. Vor allen Dingen unsere Kranken und Alten, die wir dir immer wieder neu hinlegen und ganz bewusst an dich denken und dir an dich dienen. Wir wissen, du trägst einen Leben von uns, auch wenn er nicht in die Versammlung kommen kann. Du sprichst ihn zu, du stärkst, du hilfst es auf, du trägst auf, durch dunkle und schwere Wege. Hast du dann, dass du uns jetzt auf ein offenes Ohr der Erde kennst, dass wir aufkommen bereit sind, was du uns zu sagen hat. Amen.
Amen. Zur Überleitung oder Vorbereitung der Verkündigung lese ich aus Kolosser 2, die Verse 16 bis 23. Kolosser 2, 16 bis 23. So rüchte euch nun niemand über Speise oder Trank oder wegen eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper aber ist Christi. Lasst euch um den Kampfpreis von niemandem bringen, der seinen eigenen Willen tut in Demut und Anbetung der Engel, der auf Dinge eingeht, die er in Visionen gesehen hat, ohne Ursache aufgeblasen von dem Sinn seines Fleisches und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebt ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Dinge, die alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind, nach den Geboten und Lehren der Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, in eigenwilligen Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes, also nicht in einer gewissen Wertschätzung, sondern zur Befriedigung des Fleisches.
Liebe Geschwister und Freunde, wir dürfen uns heute Morgen wieder unter dem Wort unseres Gottes und Vaters versammeln. Und wir freuen uns, ich und meine Frau, dass wir unter euch sein dürfen. Und wir wünschen und beten, dass das Wort ganz tief in unsere Herzen dringt und dass es dort einen bleibenden Eindruck hinterlässt, das Wort, das wir lesen und hören. Wir sind ja in der Betrachtung im Kolosserbrief über noch. Und ich möchte zunächst anknüpfen an das, was unser Bruder am Eingang sagte. Und da gibt es eine wichtige Weichenstellung in unseren Gedanken. Denn wir reden sehr gerne von Erkenntnis. Wir meinen aber oder müssten eigentlich konsequenterweise sagen Wissen. Denn erst wenn Wissen und Liebe zusammenkommt, dann gibt es Erkenntnis. Wissen plus Liebe gibt Erkenntnis. Das ist eine einfache Gleichung. Das klingt jetzt etwas einfach, aber es ist tatsächlich ganz wichtig, dass wir das sehen. Und so steht in der Elberfelder Übersetzung zum Beispiel an manchen Stellen einfach Erkenntnis, wo es im Grundtext Wissen heißt. Und da müssen wir unterscheiden. Es heißt ja ganz am Anfang in der Bibel, wo zum ersten Mal von der Erkenntnis die Rede ist, Adam erkannte Eva, seine Frau, und sie gebar. Das heißt, wenn Kenntnis oder Wissen und die Liebe zusammenkommen, dann gibt es Erkenntnis und dann wird immer was geboren. Geboren auch in uns und dann kommt es auch zu einer Handlung. Und das ist das Wichtige, das sehen wir ja auch im Kolosserbrief, wenn wir dann, heute kommen wir nicht mehr dran, aber das nächste Mal, so Gott will und wir leben, geht es darum, dass aus unserem Leben Handlungen entstehen. Und die können erst entstehen, wenn aus Wissen, aus gedanklichem Erfassen einer Wahrheit, mit der Liebe zusammen eine Erkenntnis wird. Und dann kommen Handlungen heraus. Und die sind dann eben von der Liebe Gottes geprägt, weil es nur durch die Liebe Erkenntnis gibt. So lesen wir etwa von unserem Gott in Johannes 3, Vers 16, also liebt, nicht liebte, sondern also liebt Gott den Kosmos, dass er gab. Gott hat dann auch eine Handlung vollzogen, indem er den Sohn gegeben hat. Und deshalb, es war mir sehr wichtig, was auch mir selber zur Ermahnung, denn das brauche ich ja auch, jeder von uns braucht Ermahnung und Ermunterung und Ermutigung, um im Glauben vorwärts zu gehen. Der Kolosserbrief ist ein ganz besonderer insofern, weil eben der Paulus hier eigentlich zwei große Themen hat. Er hat, oder drei große Themen, er zeichnet Christus in einem ganz überragenden Bild. Und das würde eigentlich schon reichen. Ja. Der Paulus ermahnt die Gemeinde dadurch, dass er Christus an die erste Stelle setzt und seine Funktionen, die weit zurückreichen vor die Schöpfung, denn es ist ja davon die Rede, dass Gott durch den Christus das All geschaffen hat. Und nach Hebräer 11, Vers 1, nach Hebräer 1, 1 und 2 wurden zuerst die Äonen oder die Zeitalter geschaffen. Ja, also Gott hat einen Plan gemacht und dann erst hat er den Plan ausgeführt. Und Gott hat alles zuerst festgelegt und dann gemacht. Und jetzt ist nicht so, wie manche sagen, dass Gott sich jetzt zurückgezogen habe, um festzustellen, ob der Plan auch irgendwo richtig rauskommt, etwa nach der Uhrwerkstheorie. Gott hat am Anfang eine Uhr aufgezogen und die läuft jetzt ab und wenn sie abgelaufen ist, dann tritt er wieder auf den Plan. So ist es nicht, denn es wird uns gesagt in Kolosser 1, dass der Christus auch das All trägt. Der Christus trägt das All. Alles, was auf der Erde, was in den Himmeln und auf der Erde abläuft, trägt er. Das heißt, er ist immer aktiv beteiligt am Geschehen. Ganz wichtig für unser Leben, denn wenn ich das nicht wüsste, dann würde ich vieles nicht aushalten, was ich im Alltag und was jeder von uns im Alltag auszuhalten hat. Denn es geschehen in unserem Leben auch Dinge, die der Herr von aus seiner Sicht unnötig auf uns legt. Das hatten wir ja auch schon immer wieder betont. Wenn wir den Hiob ansehen, da sind wir das letzte Mal ganz kurz auch stehen geblieben oder eigentlich länger zu Ende unserer Versammlung. Was Hiob erlebt hat, war aus der Sicht Gottes unnötig. Und er sagt, du, sagt er zum Satan, hast mich angereizt, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Das heißt, Gott hat jetzt solch eine Ungerechtigkeit begangen, seinem Knecht Hiob eine Last aufzulegen, die ihn bis an den Rand seiner inneren Existenz gebracht hat. Einfach, um dem Satan nachzuweisen, dass es Menschen gibt, die Gott um seiner Person willen lieben. Und das ist auch die Frucht der Erkenntnis, dass ich meinen Gott erkenne und ihn deshalb liebe, und dann ist es mir egal, was er mit mir macht. Das ist das, was der Herr in uns vollbringt. Und da sind wir unterwegs, dass wir ein ganzes Jahr finden zu dem, was er in unser Leben legt. So haben wir gestern nun die im Wesentlichen Kolosser 2, die Verse 6 bis 15 behandelt. Und da geht es um den Wandel, wie es auch dann später noch mehr um den Wandel geht, im Kapitel 3 ab Vers 5, wie ihr den Christus empfangen habt, also wandelt in ihm. Wir hatten festgestellt, dass der Glaube, den wir haben, dass er ein Geschenk ist von unserem Gott. Epheser 2, durch Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens und dieser ist nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Und so wie wir den Glauben geschenkt bekommen haben, so schenkt uns Gott auch alles, was wir jetzt dann im Leben brauchen. Wenn wir gewurzelt werden, auferbaut, befestigt in dem Glauben, so wie wir gelehrt worden sind, dass wir dann überströmend werden im Glauben und in der Danksagung unserem Gott gegenüber. Dann hat er einige Warnungen in diesen Versen und jetzt kommt eigentlich so die Hauptwarnung und die schließt er an die Aussage in Vers 15, die möchte ich nochmal lesen. Dort ist ja vorausgehend vom Kreuz Christi die Rede, dass auf der einen Seite die ganzen Folgen der Sünde erledigt hat. Dadurch, dass der Herr Jesus gestorben ist, hat er alles, was an Verfehlungen in den Kosmos hereingekommen ist, bezahlt. Alle Schuld, die entstanden ist, bezahlt. Und er hat auch die Sünde als Urgrund der Rebellion gegen Gott abgeschafft, nach Hebräer 10, 26. Er hat die Sünde abgeschafft durch sein Opfer. Und er hat die Fürstentümer, und jetzt lese ich den Vers 15, er hat die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen und sie öffentlich zur Schau gestellt, indem er durch das Kreuz, dasselbe hier steht da, über sie einen Triumph hielt. Wir sagten, und Jesus hat es auch in dem Gleichnis vom Weinberg und den Weingärtnern ja den Pharisäern schon gesagt, und selbst die Pharisäer haben begriffen, dass sie gemeint sind, weil sie waren dazu da, den Weinberg Israel eigentlich zu bewahren als Nachfolger Levis, und der Levi hatte die Aufgabe des Volk Gottes, an Gott zu halten, ja, immer wieder durch den Dienst der Lehre das Volk an seinem Gott zurückzubringen, auch wenn sie sich entfernt hatten. Und so haben die Weingärtner gesagt, nachdem sie die ganzen Knechte, die Gott im Laufe der Geschichte geschickt hatte, all die Propheten und die Säher, die haben sie alle umgebracht. Und zum Schluss kam der Sohn. Und dann haben die Fürstentümer und Gewalten gedacht, wenn wir den Sohn jetzt umbringen, dann ist das Erbe unser. Denn von dem Herrn Jesus ist gesagt, dass er der Erbe oder der Losteilhaber des Alls ist. So hat es Gott festgelegt. Alles wurde aus ihm, es kam aus Gott und war für den Christus. Und der Satan weiß es natürlich, ja, dass der Christus gesetzt ist als Erbe des Alls. Und deshalb war er glücklich, ja, dass die Konstellation nun so in der Geschichte verlaufen war, dass sie den Sohn ans Kreuz geschlagen haben. Und dadurch hat die Finsterniswelt geglaubt, dass sie jetzt das Erbe antreten können. Und genau das Gegenteil ist der Fall gewesen, denn Gott hat die Weisen erhascht in ihrer List. Und wenn sie die Weisheit Gottes erkannt hätten, lesen wir in 1. Korinther 2, dann würden sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Und auf diesem Hintergrund kommt jetzt diese Feststellung von dem, was nun in unserem Leben, nachdem wir von Christus erfasst worden sind, neugezeugt nach dem Geist, was für uns jetzt vorbei ist. Es geht dort in Versen 16 bis 23 um das Gestorbensein aller Religion und ihrer Handlungen. Ich habe mir mal die Frage gestellt, anhand von verschiedenen Schriftstellen, wie man Religion definieren könnte. Da gibt es sicher vielerlei Definitionen, aber wenn man etwa Römer 4, Vers 2 und Philipper 3, 1 bis 9, wo der Paulus über sein Vorleben unter dem Gesetz spricht, wenn man das zusammennimmt, dann könnte man etwa Folgendes sagen. Religion ist die Absicht des Menschen, durch Handlungen oder Rituale den Anforderungen oder dem Maßstab einer Gottheit zu entsprechen. Das heißt, die Gottheit zu befriedigen und den Menschen wohlgesonnen zu machen. Das ist das, was eigentlich hinter Religion steckt. Abgeleitet habe ich das aus Römer 4, Vers 2 etwa, wo wir lesen, lässt den ersten Vers dazu, was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleische gefunden habe? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zu rühmen, aber nicht vor Gott. Das heißt, hier wird klar ausgesagt, es gibt eine Werkgerechtigkeit, aber die zählt vor allen Leuten, vor allen Mächten der unsichtbaren Welt, vor den Göttern, aber sie zählt nicht vor dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dort zählt keine Werksgerechtigkeit. Sie kann aussehen, wie sie will. Sie kann aufgrund des Gesetzes sein, sie kann aufgrund von allen möglichen Religionen, wo es Jahrhunderte und Tausende im Lauf der Geschichte gegeben hat und gibt, die führt nicht dazu, dass wir vor unserem Gott gerechtfertigt werden. Sondern, was sagt die Schrift in Vers 3? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Der Glaube läuft andersrum. Wir hatten gesagt, der Mensch versucht durch Handlungen und Rituale einer Gottheit zu entsprechen, den Anforderungen, den Maßstäben. Und hier heißt, was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott. Was geht unmittelbar daraus? Davor, Gott muss geredet haben. Das heißt, Gott hat geredet und als Antwort kommt der Glaube des Geschöpfes. Und das ist der Unterschied zwischen Glaube und Religion. Glaube ist immer die Reaktion auf das, was wir von Gott empfangen. Ob wir nun das Wort lesen oder ob er in irgendeiner Form durch den Alltag zu uns redet, das spielt keine Rolle. Jetzt, da der Körper Christus gekommen ist, jetzt gehe ich wieder zurück in den Kolosser 2, wo der Paulus ja sagt, so richte euch nun niemand über Speise oder Trank oder in Ansehung eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist Christus. Das heißt, was vor dem Kommen Christi war, das war alles schattenhaft. So sind auch die ganzen Religionen, die ihren Ursprung nicht nur im Menschen haben, sondern auch in den Geschöpfen der Himmelswelt, den Göttern, wie sie zum Beispiel in Psalm 82 genannt werden. Diese Religionen und diese Rituale, die sind eigentlich jetzt vorbei. Denn der Paulus sagt zum Beispiel in der Rede im Areopag, dass Gott die Zeiten der Unwissenheit beseitigt hätte, indem er den Christus eben gesandt hat. Wenn wir das mal kurz aufschlagen, Apostelgeschichte 17, Vers 30. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie allenthalben umkehren sollen oder Buße tun sollen, indem er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Das ist allgemeine Ordnung jetzt, ja. Gott hat den Sohn gesandt, damit jetzt die Zeiten der Unwissenheit vorbei sind. Das ist so was Allgemeines etwa, wie Römer 1, ja, wo der Paulus sagt, man könne Gott aufgrund des Sichtbaren der Schöpfung erkennen. So hat Gott auf der anderen Seite den Sohn gegeben und der ist der Beweis, dass jetzt die Zeiten der Unwissenheit und damit auch eigentlich streng genommen aller Religion vorbei ist. Natürlich haben die Fürstentümer und Gewalten versucht, das Evangelium zu verdunkeln von Anfang an und heute immer dunkler zu machen, so wie wir das ja erleben in unserer Zeit, in die uns der Herr hineingestellt hat. Dieser Körper, Christus, der ist jetzt gekommen, das ist das Original. Und deshalb hören jetzt Speisen, Getränke, Feste, Tage, Kasteiungen, Fasten, Götter und Engel, Verehrung und was wir sonst noch nennen möchten, diese Dinge sind jetzt zum Ende gekommen. Es sind dies alles Dinge, die den Menschen in seiner selbstgerechten Frömmigkeit und seinem religiösen Leistungswillen durchaus entgegenkommen. Denn jeder Mensch hat ja eine gewisse religiöse Ader. Und selbst wenn er sich Atheist nennt, ja, dann muss er ganz fest dran glauben, dass es keinen Gott gibt, denn sonst wird er von seinem eigenen Gewissen erschlagen. Ja. Und wir merken ja von Menschen, die vehement sich gegen Gott wehren, dass sie eigentlich sich das immer selber einreden müssen. Der Paulus formuliert hier das sehr schön zusammen. Eigenwillen in Vers 18, ja, wenn wir das mal lesen, lasst niemand euch um den Kampfpreis bringen, der seinen eigenen Willen tut. Hier haben wir das. Eigene Religiosität in Niedriggesinntheit, das heißt durchaus Demut. Ja, und es gibt ja Religionen, die haben das Leiden zum Hauptprinzip gemacht. Ja, die leiden um des Leidens willen. Dann Niedriggesinntheit in Anbetung der Engel, indem er auf Dinge eingeht, die er gesehen hat oder die er nicht gesehen hat, je nachdem, welche Handschrift man nehmen möge. In eitler Weise aufgeblasen von dem Sinne, oder von dem Denken des Fleisches. Das Denken des Fleisches ist das, was aus der Sünde, die in unserem Fleische noch wohnt, hervorkommt. Das ist die Versuchung, die wir täglich erleben von innen. Es kommt nicht von außen. Ja, da können wir auch nicht den Satan dafür verantwortlich machen, sondern das sind Dinge, die aus unserem Innern hervorkommen und die uns wegbringen wollen von unserem Herrn. Und was ist der Sinn des Ganzen? Nicht festhaltend das Haupt, Vers 19, aus welchem der ganze Leib durch die Gelenke und Bande Darreichung empfangen und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Das heißt, wenn jetzt die Gemeinde, zum Beispiel die in Kolosse oder die in Laodicea, für die ja der Paulus einen großen Kampf, eine große Agonie, müsste man das vielleicht mit dem Fremdwort sagen. Das heißt, er führt gewissermaßen einen Todeskampf im Gebet für die Gemeinde, dass sie nicht in solche Dinge, wo sie hergekommen sind, zurückfallen. Das heißt, von diesen Dingen, von dieser Religiosität, da geht eine ungeheure Kraft aus. Und das ist etwas, was den Menschen letztlich befriedigt. Da kann er was tun. Und er kann was leisten. Das Urteil, das der Paulus hier über das Ganze nun sagt, in Vers 23 resümierend, zur Befriedigung des Fleisches, sagt er. All diese Aktionen, die vom Menschen ausgehen, die seien letztlich zur Befriedigung des Fleisches. Und da mag man durchaus rebellieren. Ja, man tut ja was Gutes, wenn man Religion ausübt. Ja. Und das mag sehr wehtun, wenn wir noch an solche Dinge gebunden sind. Und das sind leider sehr viele Gotteskinder, weil sie es nicht besser wissen. Und weil es an schriftgemäßer Unterweisung fehlt, wie an Wasser in der Wüste, kann man durchaus heute so sagen. Obwohl es natürlich viele christliche Aktivitäten gibt, aber die sind eben leider auch vielerorts zur Religiosität und damit ja, zu etwas entartet, was mit dem Glauben nur noch sehr wenig zu tun hat. Alles, was mit Religion und Selbsterlösung und Selbstheiligung zu tun hat, ist letzten Endes kosmischen Ursprungs. Es sind Dinge, die innerhalb des Kosmos ablaufen. Und die bringen uns nicht weiter. Und das zählt zwar vor den Geschöpfen, auch vor Menschen, aber es zählt nicht vor Gott. So kann jemand treu in jeder Veranstaltung, auch hier unter uns in der Gemeinde bei euch, ja, kann jeder alles mitmachen und doch innerlich gar nicht dabei sein. Das ist durchaus möglich. Der Herr möchte das verhüten, dass es so ist. Aber prinzipiell ist das möglich. Und von außen sieht man so einen Menschen gar nicht an, dass er innerlich meilenweit von dem weg ist, für was die Gemeinde zum Beispiel hier steht. Und deshalb ist es gut und ich bin dankbar für die Ermahnung, am Eingang unserer Stunde, dass wir uns selber prüfen, ob wir wirklich von dem überzeugt sind, ja, für was wir hier zusammenkommen. Der Paulus sagt ja einmal irgendwo, ich glaube im Korintherbrief ist es, prüfet euch selbst, nicht andere, prüfet euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Ja, nicht herumliegt oder herumlungert im Glauben, sondern ob ihr steht, ob ihr zu stehen vermögen. Das ist etwas, das muss ich selber prüfen. Und darum geht es. Wir sind, sagt Paulus in Vers 20, nachdem wir von Neuem geboren sind, sind wir zusammen mit den Elementen, mit dem Christus gestorben. So schlussfolgert Paulus in Vers 20. Da ihr nun mit Christus den Elementen des Kosmos gestorben seid, was unterwerfet ihr euch Satzungen, als würdet ihr noch in diesem Kosmos leben? Natürlich ist es kein Widerspruch, denn wir leben ja alle in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt, so wie der Herr Jesus das auch gesagt hat zu Pilatus. Ja, und er hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr seid nicht von der Welt, sondern in der Welt. Das heißt, wir leben noch hier, aber wir leben letztlich nach unserem inneren Menschen nicht aus den Quellen dieses Kosmos. Wenn wir das tun, dann werden wir auch im Kosmos gebunden bleiben. Und das ist ja das, was der Herr uns aberziehen möchte. Ganz genau genommen sind natürlich alle zusammen mit Christus gestorben. Wenn wir noch einmal, das hatten wir gestern schon gelesen, im 2. Korinther 5, Vers 14 lesen, und das war mir auch wichtig, nochmal anknüpfend an unsere Einleitung. In Vers 14 heißt, da heißt jetzt, denn die Logik unseres Kopfes, die sagt uns, ja, steht es da? Steht nicht da. Denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir also geurteilt haben. Und hier sehen wir einen wichtigen Unterschied zwischen Kenntnis oder Wissen und Erkenntnis. Das heißt, erst die Erkenntnis unseres Gottes, seiner Person, oder sagen wir mal nur der Anfang seiner Erkenntnis, der bringt uns zu der Einsicht, dass einer gestorben ist und dadurch alle gestorben sein müssen. Denn Gott macht ja nur ganze Arbeit. Er macht ja nichts Halbes. Sondern wenn er seinen Sohn schon in die Finsternis schickt, dann erledigt er alle Probleme, die mit der Finsternis zusammenhängen. Das ist dann wiederum doch eigentlich klare Logik, ja, von unserem Gott her. Und deshalb sagt er auch hier, die Liebe des Christus drängt uns, indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, und jetzt grenzt er ein, die, welche leben, das heißt, die er nun herausgenommen hat aus dem Kosmos und sich zum Eigentum genommen hat für den Leib des Christus, die leben nun nicht mehr sich selbst. Und das ist auch wieder der Grund, deshalb hört die Religion für so jemand auf. Denn er lebt ja als noch Ungläubiger, ja, um praktisch die Gottheit zu befriedigen. Und er merkt gar nicht, dass Gott eigentlich alles für ihn bereitet hat, dass es nur noch als Geschenk annehmen kann und muss. Praktisch lebensmäßig wirkt sich dieses Gestorbensein nur für einen Menschen aus, der nun diese Neuzeugung nach dem Geiste erleben durfte. Wer gestorben ist, der hat mit den Dingen des Kosmos in Bezug auf das neue Leben nichts mehr zu tun. Genauso wenig wie ein Toter von uns kein Wasser mehr zu trinken. Es gibt nur Glaube oder Religion, aber nie Glaube und Religion. Das wäre Gutes und Böses zusammengenommen. Und das darf es nicht geben. Wir leben zwar äußerlich noch in diesem Kosmos, aber geistlich sind wir nicht von diesem Kosmos. Und so sind unsere Quellen auch nicht aus dem Sichtbaren, sondern von droben, wo der Christus ist. In Kapitel 3 kommt es ja dann noch einmal zum Ausdruck. Wenn wir etwa 2. Korinther 10 aufschlagen, zu diesem Punkt, 2. Korinther 10, dort die Verse 3 bis 6 lesen. Ich lese aber den zweiten noch dazu. Die Korinther haben dem Paulus vorgeworfen, dass er nach fleischlichen Methoden seinen Weg geht, in Verkennung, wenn sie eigentlich vor sich haben. Und er sagt nun in Vers 2, ich flehe aber, dass ich anwesend nicht kühn sein müsse, mit der Zuversicht, mit welcher ich gedenke, gegen etliche dreist zu sein, die uns dem Fleische gemäß wandelnd erachten. Nun sagt er zu unserem Thema jetzt, denn obwohl wir im Fleische wandeln, kämpfen wir nicht mit dem Fleische entsprechend. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischern, müsste man eigentlich heißen, sondern göttlich oder von Gott her stammend, mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse unterordnen und jede Höhe, die sich erhebt, wieder das Wissen Gottes oder die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam des Christus und bereitstehen, allen Ungehorsam zu rächen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Das heißt, obwohl wir noch im Fleische leben, und Paulus beschreibt ja das Leben im Fleische etwa folgendermaßen in Galater 2, Vers 20. Dort kommt, ich lese den 19. noch dazu, denn der handelt von der Religion Israels, dem Gesetzesdienst. Denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, auf das ich Gott lebe. Vers 20, ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, das ist das, was er in 2. Korinther 10 meint. Das Leben noch hier. Christus lebt in mir, aber ich lebe jetzt noch im Fleische, nämlich ich lebe durch Glauben Jesu Christi, beziehungsweise durch Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das heißt, der Glaube Jesu Christi, der ist der, der in mir ist. Christus selber oder der Geist, das ist austauschbar nach Römer 8, 9 bis 11. Dieses Leben leben wir jetzt und deshalb sind unsere Waffen eben nicht mehr dem Fleisch gemäß. Natürlich ist es auch ein Wachstumsprozess. Ja, so wie ich fortschreiten darf in der Erkenntnis meines Gottes, so darf ich auch die äußeren Mechanismen, die immer wieder greifen in unserem Leben, die darf ich mit der Zeit lernen abzulegen. Ja, ich muss dann nicht mich furchtbar aufregen, ja, wie ich das vielleicht früher gemacht habe. Der eine oder andere hat natürlich dann mehr, denn es gibt ja mehr Probleme. Es gibt ja Leute, die können nur 10 Blitze gleichzeitig aus der Ruhe bringen, wenn sie einschlagen. Und bei manche, die gehen schon an die Decke, wenn der Wetterbericht sagt, es käme ein Gewitter in den nächsten 3 Tagen. Ja? Um das mal etwas in ein Bild zu kleiden. Aber wir dürfen lernen, und da kommen wir dann ja im Kolosser 3 noch dran, dass wir nicht nach den Prinzipien dieses Kosmos mehr unser Leben leben müssen. Und der Paulus sagt hier etwas ganz Wichtiges. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern gottgemäß zur Zerstörung von Festungen. Und nun sind das natürlich nicht irgendwelche Festungen, etwa Burgen im Mittelalter, ja, oder dass wir hier irgendwie auf der Erde auftreten müssen, um alles Böse auszurotten. Sondern es steht hier klar, indem wir Vernunftschlüsse unterordnen. Das heißt nicht, dass Gott, der uns ja die Vernunft auch gegeben hat, dass man die Vernunft jetzt draußen an der Türe abhängt und sich von irgendwelchen Gefühlen leiten lässt. Nein, Gott hat uns ja den Denksinn des Christus gegeben nach 1. Korinther 2, Vers 16. Das heißt, ein Glaubender fängt eigentlich erst richtig an zu denken, wenn man so will. Aber Vernunft, das, was in unserem Denken sich am Diesseitigen orientiert, das muss unter den Gehorsam des Christus gestellt werden. Und dann können durchaus Vernunftschlüsse auch zielführend sein, aber sie müssen unter der Herrschaft des Geistes sein. Und genau das meint der Paulus hier. Wir lassen uns also nicht von der Situation leiten, sondern wir dürfen eine Ebene höher in die Situation reinschauen, mit Gottes Augen. Und dann entscheiden wir ganz sicher anders, wie wenn wir rein aus dem Affekt heraus reagieren. Der Leib des Christus wird nicht durch kosmische Prinzipien aufgebaut. Das kommt hier ganz klar in unserem Text in Kolosser 2 zum Ausdruck. Denn wir lesen in Vers 19, dass es darum geht, das Haupt festzuhalten. Und wenn jeder von uns, der im Glauben stehen darf, wenn jeder sich an das Haupt klammert, dann wächst dadurch der Leib des Christus mehr oder weniger automatisch. Warum? Weil wenn ich mich an das Haupt klammere, von dem alle Lebensimpulse ausgehen, alle Direktiven in meinem Leben ausgehen, dann werde ich auch entsprechend dem handeln, was das Haupt will. Wenn ich aber mit meinen Händen das Haupt loslasse und mich irgendwo im Kosmos festhalte, dann gehe ich mit dem Kosmos unter. Um es mal etwas drastisch auszudrücken. Der Paulus sagt in Galater 6, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wenn wir in das Fleisch hineinsäen, dann werden wir aus dem Fleisch Verderben ernten. Wenn wir in den Geist hineinsäen, werden wir von dem Geiste ewiges Leben ernten. Das ist einfach ein anderer Ausdruck für das, was er hier sagt in Vers 19, festhaltend das Haupt, denn von dort aus gehen alle Lebenskräfte aus. Vom Kosmos aus kann nur gehen, was uns schadet und was das Wachsen und das Aufbauen des Leibes stört und hemmt, was durch schmerzliche Reinigungsprozesse wieder ausgeschieden werden muss. All die schönen Zeremonien, bei denen unsere Seele zerfließen mag vor Andacht, die werden vergehen. Sie haben einen Schein von Weisheit. Sie sind eigenwilliger Gottesdienst, wenn sie eine Stellung einnehmen, ja, die ungebührlich ist. Das heißt ja nicht, dass wir nicht etwa ein Vorspiel hier machen, ja, und dass wir zu Musikinstrumenten singen unserem Herrn. Das ist damit nicht verboten. Aber wenn diese Dinge eine Stellung einnehmen, die ihnen nicht gebührt, ja, wenn sie etwa unsere Gefühle beherrschen wollen, dann ist Gefahr im Verzug. Der Paulus sagt nicht umsonst, es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Und es ist alles erlaubt, aber, sagt er, ich will mich von nichts beherrschen lassen, außer dem Christus. Der ganze Leib wächst durch die Gelenke und durch die Bande der Darreichung empfangend und zusammengefügt. Er wächst das Wachstum Gottes. Dann, wenn du und ich uns an dem Haupt festhalten. So viel wollte ich zu den Versen 16 bis 23 sagen. Ich möchte jetzt noch weitergehen im Kapitel 3. Und zwar zu den ersten vier Versen noch einiges sagen. Dort ist ein Kontrastprogramm uns gezeigt, im Gegensatz zu dem, was der Paulus hier in den Versen 16 bis 23 im zweiten Kapitel über die Religion sagt. Ich lese die Verse mal vorne draus. Wenn ihr nun, oder weil ihr, heißt es eigentlich, zusammen mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnet oder richtet eure Gedanken aus auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen zusammen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, geoffenbart wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Ich habe jetzt vom Grundtext noch einige Varianten der Übersetzung hinzugefügt. Hier fasst der Geist durch Paulus in 4 Versen unsere Stellung zusammen, aus der heraus oder von der herab wir das Leben und ausleben und erlernen, was er dann in den nächsten 3 Abschnitten breiter auseinanderfaltet. Er stellt das Ganze in einen klaren Gegensatz zu dem, was er zuvor in den Versen 16 bis 23 genannt hat. Das Kontrastprogramm, das möchte ich jetzt vorne draus mal nennen, die Verse 5 bis 11, dort sagt er uns was über das Thema: habt getötet die Glieder, die auf Erden sind. Und in den Versen 12 bis 17 dann: habt angezogen als Auserwählte Gottes. Und schließlich kommt er dann in Kapitel 3, 18 bis 4, 6 dazu, einiges noch zum Leben im persönlichen Bereich zu sagen, zu den Berührungspunkten jedes Einzelnen in seinem Alltag. Parallel zu den gelesenen Versen 1 bis 4 geht etwa die Stelle in Philipper 3, Vers 20 und 21, die möchte ich auch vorlesen, die sind zwar bekannt, aber einfach um der Wiederholung, um des immer wieder Auffrischens willen, will ich sie lesen. Denn unser Bürgertum, nachdem wir eben gestorben sind, zusammen mit dem Christus, ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesum Christum als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit dem er vermag, sich auch das ganze All zu unterordnen. In Kolosser 3, wo ich wieder zurückkehre, da heißt jetzt nun nicht als Frage, sondern als Tatsache formuliert: wenn, eigentlich müsste man besser sagen, weil ihr nun oder da ihr nun zusammen mit dem Christus auferweckt worden seid, deshalb suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Das hängt eben mit dem Festhalten des Hauptes zusammen. Und das Haupt ist eben droben. Und deshalb sollen wir uns an den Dingen halten, die außerhalb des Kosmos sind. Wenn wir etwa zum Beispiel in Seenot geraten würden, mal auf dem Wasser, dann nützt es nichts, wenn wir uns an einem Holzstückchen festhalten. So werden wir unter Umständen nicht gerettet, sondern erst, wenn etwas Größeres kommt, ja, wenn eine größere Masse da ist, ein Rettungsboot oder sowas, dann bestätigt die Hoffnung, dass wir gerettet werden. Und so ist es auch im Großen. Wenn ich mich an etwas festhalte, was innerhalb des Kosmos ist, ja, dann wird der Kosmos, weil er ja wankt und untergeht, werde ich mit untergehen. Wenn ich aber meinen Anker außerhalb des Kosmos habe, dort wo der Christus ist, ja, dann kann mit der Welt passieren, was will, dann bin ich gehalten. Und genau um das geht's. Es wird hier davon gesprochen, dass wir zusammen mit Christus auferweckt worden sind. In 2. Korinther 5 hatten wir gelesen, dass dadurch, dass Christus gestorben ist, alle gestorben sind. Und jetzt sieht uns Gott aufgrund dieser Tatsache. Und es ist einmal, denke ich, sehr hilfreich, wenn wir uns vergegenwärtigen, was damit alles verbunden ist, mit diesem Gestorbensein. Wir sind zusammen mit Christus gekreuzigt. Römer 6, Vers 6. Römer 6, Vers 6, dort heißt es, indem wir dieses wissen, dass unser alter Mensch zusammen mit gekreuzigt worden ist, müsste es eigentlich wörtlich heißen, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr Sklaven seien. Das heißt, das Mitgestorbensein, das Mitgekreuzigtsein bedeutet, dass die Zwangshandlung des sündigen Müssens jetzt für uns aufhört. Das heißt, jemand, der von Neuem geboren ist, der kann noch sündigen. Aber er muss es nicht. Und Geschwister, das ist das Gewaltige an der Botschaft des Evangeliums. Wenn jemand jetzt im Sinne einer religiösen Handlung versucht, nicht mehr zu sündigen, dann wird er versuchen, die Sünde durch irgendetwas, was er lernt oder was er meint, tun zu können, die Sünde in seinem Leben auszurotten. Weil dann sündigt er ja schließlich auch nicht mehr, aber das muss gar nicht sein. Sondern der Paulus sagt hier was ganz viel Einfacheres. Er sagt uns einfach, dadurch, dass wir zusammen mit ihm gekreuzigt worden seien, müssen wir jetzt der Sünde nicht mehr dienen. Wir müssen nicht mehr Sklave sein. Wir sind es natürlich noch, ja, jeder kennt es aus seinem eigenen Leben, aber das muss nicht zwangsweise mehr so sein. Und das ist der Prozess der Heiligung, eben das zu lernen, dass wir unsere Glieder, wie er später schreibt, etwa im Vers 11 in Römer 6, also auch ihr, sagt er, Entschuldigung, ich müsste den Vers 10 dazu lesen, sonst hängt es etwas in der Luft. Denn was er, der Christus, gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben, was er aber lebt, lebt er Gott. Also auch ihr rechnet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christo Jesu. Nur so kann es dann gehen, ja. Ich bin der Sünde gestorben, das heißt, ich muss jetzt nicht mehr den Lüsten des Fleisches etwa nachgeben, sondern ich darf lernen, über die Sünde zu herrschen. Und genau das hat ja auch der Herr Jesus praktiziert. Deshalb ist er ohne Sünde gestorben. Er hatte ja in seinem Leib auch die Sünde gegenwärtig, so wie jeder von uns auch. Er wurde in allem versucht, lesen wir, gleich wie auch wir. Aber ohne Sünde. Warum? Weil er der Sünde nicht nachgegeben hat. Und in diese Stellung hat uns jetzt Gott versetzt, nachdem er Neues in uns gezeugt hat. Das heißt, der neue Mensch in uns, der ist aus Gott geboren, der kann gar nicht sündigen, lesen wir wie bei Johannes. Aber vom Fleische her sind wir ja auch noch da. Unsere Existenz besteht aus zwei Teilen, aus dem Leib, in dem noch die Sünde drin ist. Der Unterschied ist aber jetzt, dass ich mich der Sünde für gestorben rechnen kann. Und wie funktioniert das jetzt? Ja, wenn ich merke, dass mich was anficht, dann kann ich im Gebet, dann muss ich nicht jammern und sagen, Herr, jetzt kommt's wieder, jetzt bewahr mich, sondern darf ich andersrum beten lernen. Ich darf sagen, Herr, dank dir, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss. Dass ich nicht mehr so denken muss wie früher, an der Stelle. Du weißt, das kommt jetzt wieder, aber ich muss nicht mehr. Das ist doch eine ganz andere Stellung. Und natürlich, wiederum dauert es Zeit. Aber dazu hat uns der Herr auch Zeit gegeben. Er erwartet ja nicht das von heute auf morgen. Wenn ich heute was erkenne, dann erwartet er nicht, dass ich morgen hundertprozentig vollkommen alles mache. Das erwartet er gar nicht. Und es ist auch gut, wenn wir das nicht voneinander fordern, sondern wenn wir uns auch gegenseitig Zeit geben, ja, bis wir bestimmte Dinge erlernt haben im Glauben. Deshalb sagt der Paulus, Zuchtmeister gäbe es 10.000 in Korinth, aber wenig Väter. Und Väter sollten sich dadurch auszeichnen, dass sie genau das gelernt haben, dass sie andere zwar belehren und vielleicht auch mal harte Worte in Liebe aussprechen, aber dass sie dann denen, der ermahnt wird, auch Zeit geben, jetzt das Ermahnte und das Klargestellte umzusetzen im Leben. Der eine kapiert was schneller, der andere etwas langsamer. Zum Glück kann Gott warten, bis der Leib des Christus zur vollen Größe ausgereift ist. Zum Glück sind wir da nicht selber dafür verantwortlich, ja, für das Endergebnis. Verantwortlich sind wir nur dann für das, was uns jetzt momentan klar ist, dass wir das umsetzen. Und das geht auch. Denn es gibt keine Ermahnung für die Gemeinde, die nicht jedes einzelne Glied umsetzen lernen kann. Das gibt es nicht. Gott erwartet nichts von uns, was wir nicht können. Er hat auch von Israel früher nicht mehr erwartet, als was sie hätten können. Wegen Gott mussten sie nicht 40 Jahre durch die Wüste laufen. Da hätten 2 Jahre gereicht. Und so lang hat es gedauert, bis sie zum ersten Mal am Eingang des Landes gestanden haben. Und dann haben wir ein paar Ungläubige, ja, 10-2 war das damals. 10 haben gesagt, das Land ist toll, aber die Feinde furchtbar. Und 2 haben gesagt, das Land ist wunderschön, die Feinde, wird uns Gott in unsere Hand geben, denn so ist es uns verheißen. Und das war der Unterschied. Und das ist nichts anderes, um das jetzt mal zu übertragen, was der Paulus hier sagt, wenn ich jetzt hergehe und sage, Herr, ich bin so schwach, ich muss einfach sündigen, ich kann es nicht anders. Dann muss mich der Herr am Wickel nehmen und sagen, Moment mal, hier steht, wie es geht. Du darfst dich jetzt für der Sünde für gestorben rechnen. Mach das mal bitte. Das geht jetzt. Das ist der Hintergrund für das Gekreuzigtsein zusammen mit dem Christus. Was der Paulus in Kolosser 3 am Anfang sagt. Mit gestorben, Römer 6, Vers 8, denn wenn wir aber zusammen mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch zusammen mit ihm leben werden. Oder in 2. Korinther 5, 14, das hatten wir schon gelesen, mitgekreuzigt sein bedeutet auch mitgestorben zu sein. Ja. Das heißt, die Sünde, das Kreuz als Ergebnis der Sünde, ja, und dann das Gestorbensein, der Sünde gestorben sein, dass ich nicht mehr Sklave sein muss, so wie wir vorhin sagten. Und schließlich bedeutet es auch, dass wir mit begraben worden sind, Römer 6, Vers 4, so sind wir nun zusammen mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf das, gleich wie Christus aus Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Und wir sagten gestern schon, dass diese Taufe auf den Tod eben damals geschah, als Christus am Kreuz gestorben ist. Da ist er getauft worden, indem er in dem Tode untergetaucht ist. Er sagt in Lukas 12, Vers 50, ich muss mit einer Taufe getauft werden und wie ist mir bange, bis sie vollzogen ist. Und mit dieser Taufe sind wir auch getauft worden. Und wir sind mit auferweckt worden in Epheser 2, Vers 6. Möchte ich da noch lesen? Wir sind zusammen mit ihm auferweckt und dürfen mitsitzen in den himmlischen Örtern in Christo Jesu. Epheser 2, Vers 6. Und wir sind zusammen mit ihm lebendig gemacht in Epheser 2, Vers 5. Dort muss ich Vers 4 dazu lesen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Da haben wir wieder die Liebe. Die Liebe war der Motor für das Ganze. Die Liebe, als wir in den Vergehungen noch tot waren, hat er uns zusammen mit dem Christus lebendig gemacht. Das ist auch so etwas, was zusammen mit dem Christus geschieht. Und in Kapitel 2, Vers 6, da heißt er, haben wir auch gelesen, dass wir mitsitzen dürfen zusammen mit dem Christus bei ihm, bei dem Vater. Und in Kolosser 2, Vers 10 haben wir schließlich die Aussage gehabt, ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, welcher das Haupt jedes Fürstentums und jeder Vollmacht ist. Also mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben, mitauferweckt, mitlebendig gemacht, mitsitzend in den Himmeln und zur Fülle gebracht und vervollständigt in ihm. Auferstanden sind wir doch nicht. Darauf warten wir noch. Wir erwarten die Erlösung unseres Leibes nach Römer 8. Das ist das, was wir noch erwarten. Dann hört nämlich genau das auf, was uns Sünde anfechten kann. Das ist das Letzte, was wegkommt. Aber wir dürfen das auch mal, und ich muss mir das immer wieder selber auch sagen, wir müssen unseren jetzigen polaren Zustand auch auf dem Hintergrund der Finsterniswelt sehen. Wenn uns Gott jetzt gleich sündlos machen würde, ja, dass wir praktisch gar nicht mehr sündigen könnten, dann hätte Gott einen ganzen Haufen Anhänger. Weil das würde ja bedeuten, dass wir unseren Mitmenschen gar nicht mehr auf den Nerven gehen würden, dass wir uns völlig selbstlos in der Welt bewegen könnten. Das sind ja Dinge, die auch unsere Mitmenschen durchaus erstreben. Das wollen wir ihnen auch zugestehen. Ja? Sie wollen ja keinen Krieg. Ja? Sie wollen kein ungemütliches Leben. Aber der Satan hätte dann recht. Denn der wird dann sagen, das ist ganz einfach, dass die da glauben. Die können ja nichts mehr falsch machen. Ja? Die sind ja vollkommen. Und genau das hat ja der Satan dem Hiob vorgeworfen. Der ist ja vollkommen. Ja? Du kannst mich, ich darf ja gar nicht ran, ich darf ihn nichts wegnehmen, ich darf ihn nicht krank machen und so weiter. Kein Wunder, dass der Gott fürchtet. Wenn Gott mich jetzt hier auf dieser Erde vollkommen darstellen würde, dann würde der Satan garantiert sagen, das ist kein Problem, dass der glaubt. Der kann ja nichts mehr falsch machen. Der kann sich ja mir gar nicht mehr öffnen. Ich kann ihn nicht mehr verführen. Und das ist auch ein Grund, warum wir noch die Sünde im Fleische drin haben. Dass die Finsternis zum Schweigen gebracht wird, dass sie an uns lernen darf, dass wir trotz unserer Fehlbarkeit, trotz unserer Unmöglichkeit an unserem Haupt festhalten. Und dadurch wird die Finsternis zum Schweigen gebracht. Deshalb sind wir dankbar, ja, oder werden wir dankbarer, ja, für das, dass wir auch noch Fehler machen. Ja, nicht, dass die Fehler dadurch sanktioniert werden, aber dadurch, dass ich lerne, der Sünde zu widerstehen, lerne ich, meinen Gott zu ehren und lerne, die Finsternis zum Schweigen zu bringen. Dazu bin ich jetzt hier. Neben dem, dass mich Gott zur Vollendung bringt, ja, das ist der Zeugnisteil meines Lebens, den sollten wir mehr in unser Bewusstsein rücken, in unserem Denken. Und deshalb sagt der Paulus auch hier, wenn wir nun gestorben und mit auferweckt sind, so sollen wir auch suchen, was droben ist. Und er sagt, sinnet oder richtet euer Denken nach droben aus, nicht auf das, was auf der Erde sich befindet. Und das ist etwas, was ich gelernt habe, vom Hans Heck, er hat immer von der geistlichen Hygiene gesprochen. Wenn ich der Sünde nicht mehr nachgeben will, dann muss ich mich auch von der Sünde, wo es geht, zurückziehen. Wenn ich also jetzt bestimmte negative Anlage in meinem Charakter vorfinde, ja, dann muss ich gucken, dass diese Charakteranlagen nicht gefördert werden. Wenn ich jetzt ein Problem habe, zum Beispiel mit dem Alkohol, ja, da muss ich halt gucken, dass ich nicht so arg viel Alkohol im Haus habe. Ja, wenn das überall rumsteht, das Zeug, dann werde ich auch viel leichter verführt. Ja, das gehört dann auch mit dazu. Wenn ich ein Problem habe mit der Sexualität, dann darf ich nicht, dann muss ich mich in bestimmten Orten von Städten freihalten. Ich darf bestimmte Zeitungen zu Hause nicht halten, weil ich dann einfach verführt werde. Und dann habe ich es viel, viel schwerer, der Sünde nachzugeben. Das ist keine Frage. Und so ist es wichtig, dass ich das erkenne. Und dazu habe ich ja auch das Wort die Ermahnung, den Dienst in der Gemeinde, dass ich ermahnt werde und dass ich dann geistliche Hygiene treibe, indem ich suche, was Proben ist. Ich muss den Müll, ja, der mir täglich entgegenströmt, automatisch, ohne dass ich es will, muss ich auf der anderen Seite geistliches Gewicht dagegen halten. Ja. Sonst hängt die Waage so. Ja, wenn ich mich nur vom Irdischen, dem Irdischen aussetze, ja, dann hängt das Geistliche da oben. Das muss ich auf der anderen Seite draufladen, um im Bilde zu sprechen. Ich muss mich eben nach oben ausrichten. Und dann habe ich es einfacher, der Sünde zu widerstehen. Und das möge der Herr uns schenken. Amen. Wir beten noch. Lieber Vater, hab Dank, dass du uns so ausgerüstet hast, dass wir mitgestorben, mit auferweckt, mit lebendig gemacht sein dürfen, zusammen mit deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Und so dürfen wir uns nach droben ausrichten und dürfen lernen, all dies, die Ermahnungen auszuführen, hineinzuwachsen. Dazu hast du alle Voraussetzungen in jedem einzelnen deiner Kinder gegeben. Und dafür möchten wir dir jetzt von Herzen danken und dich segnen und dich rühmen und dich preisen. Und so möchtest du jedem Einzelnen unter uns Gnade geben, dort, wo es Probleme hat, und Gnade schenken, geistliche Hygiene zu treiben und aufzuschauen zu dir, der du unseren Glauben zur Fülle bringst und der du uns auch benutzt für das Zeugnis für dich. Denn du hast uns ja für dich selber erwählt, zu deinem Zweck, zu deiner Verwendung. Und das schenkt, dass auch ich mir dies mehr bewusst werde im Alltag, und schenke es deiner ganzen Gemeinde, dass wir das Wachstum des Leibes nicht hemmen, sondern fördern dürfen. Amen.